wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin Christian und ich darf euch heute die Predigt halten und es wird den Propheten Zacharja gehen. Ich bin gespannt, wie die Predigt wird. Stell dir vor, du sitzt gerade in deiner WG-Küche, es war ein langer Tag und du freust dich so richtig auf die Ruhe. Und plötzlich kommt einer deiner Mitbewohner mit einem riesigen Hammer, zerschlägt vor deinen Augen die Wand und ruft: Ich ziehe aus. Und er schmeißt seine Kisten aus diesem Loch und springt selbst hinterher. Oder du triffst deinen Nachbarn und du weißt, dass er letztens ein Kind bekommen hat. Und du fragst ihn, wie geht es dir und deiner Familie? Wie heißt eigentlich euer Kind? Und er sagt zu dir: Ganz gut, unser Sohn heißt Eigebeute Hasch geraubt. Verrückt, oder? Wenn wir an Propheten denken, dann haben wir vielleicht die Vorstellung von Menschen, die auf Apfelsinkisten stehen, oder wie hier, wie sich das jemand vorgestellt hat, wie es in Jerusalem ausgesehen hat, oder so ein bisschen verrückte ältere Herren, die auf irgendeinem Hügel stehen und uns etwas erzählen und die Leute anschreien. Oder wir denken vielleicht bei Propheten an diese Bilder, die wir in der Kirche sehen. Da sind es dann meistens seriöse ältere Herren mit gepflegtem Bart. Links Zacharja, rechts Amos, beides Propheten. Doch wie anders im Vergleich zu diesen Bildern wirken diese Situationen, die ich euch gerade beschrieben habe. Und auch das waren Zeichen, die Propheten getan haben, nämlich Ezechiel und Jeremia. Und von denen berichtet die Bibel, dass sie solche verrückten Sachen gemacht haben. Was ist also ein Prophet? Der hebräische Begriff für Prophet ist Nabi und bedeutet Berufener. Und diese Propheten, diese Berufenen, diese Nabi, können durch ein Berufungserlebnis legitimiert werden und haben dann eine Botschaft von Gott. Entweder an einzelne Personen, meistens aber an das ganze Volk. Also Berufungserlebnis heißt, ihnen ist Gott in der Vision erschienen und hat gesagt, du sollst mein Prophet sein. Und diese Propheten lassen sich in 5 Gruppen einteilen. Die habe ich euch mitgebracht. Als erstes gibt es die Genossenschaftspropheten. Das sind Schulen, die sich um Propheten sammeln. Zum Beispiel hatte Elia ganz viele Schüler, das war unser Genossenschaftsprophet, der hatte eine Schule gegründet. Dann gibt es die Tempel- bzw. Kultpropheten. Die sind dann dort im Heiligtum angestellt. Auch davon berichtet die Bibel. Dann gibt es die Hofpropheten, die stehen im Dienst des Königs. Die kommen in der Bibel meistens nicht so gut weg. Das sind die Leute, die dem König sagen sollen, dass das, was er macht, gerade alles ziemlich gut ist und stimmt. Und dann gibt es noch die freien oppositionellen Propheten. Das sind bedeutende Gruppen. Und aus denen entstehen dann die Prophetenbücher. Also die ganzen 12 Prophetenbücher, die kleinen Prophetenbücher, die in der Bibel sind, das sind freie oppositionelle Propheten. Und dann gibt es noch prophetische Prophetenausleger, die schreiben dann die Prophetien quasi aktualisiert fort. Ein Prophet ist also irgendwas anderes als zum Beispiel Wahrsager oder Zauberer, denn in der Bibel gibt es auch Bibelstellen, die sich gegen eben diese Personengruppen dann wenden. Ein Prophet ist jemand, der auf aktuelle Missstände aufmerksam macht und nicht voraussagt, ob morgen die Sonne scheint oder ob es mir morgen gut gehen wird oder ich hinfalle oder sowas. Es lässt sich also sagen, gemeinsam ist allen diesen Propheten, die wir in der Bibel finden, vor allem diesen freien oppositionellen Propheten, dass sie Israel wieder an den Bund erinnern sollen, den sie mit Gott geschlossen haben, und das Volk wird durch diesen Bund mit höheren Maßstäben gemessen als die anderen Völker um uns herum, eben weil sie ein ausgesondertes Volk sind, ein Volk, was von Gott berufen wurde. Denn sie haben diesen Bund geschlossen und sie sollen auch nach diesem Bund handeln. Oder so, als ob sie diesen Bund geschlossen haben. Gott will aber keinen ewigen Zorn mit diesem Propheten, also mit diesem Volk haben, sondern er versucht durch die Propheten immer wieder die Verbindung zu seinem Volk. Sie sind quasi die Mittler, die immer wieder die neuen Wege quasi aufzeigen oder die alten, die das Volk verlassen hat. Viele von diesen Mittlern, von diesen Propheten, empfanden ihren Dienst selber als Last, da das Volk oft nicht auf sie hören wollte und sie deshalb auch ausgegrenzt wurden. Verständlich, wenn da jemand kommt und sagt, hier, das, was du machst, ist nicht so toll, reagiert man erstmal nicht so gut drauf. Viele der Texte von diesen Propheten wurden dann gesammelt und in der Bibel gibt es, wie ich gesagt habe, verschiedene Prophetenbücher, besonders herausgehoben sind da zum Beispiel die 12 sogenannten Kleinpropheten. Über einige von diesen wird dann auch die Reihe gegeben. Und dann gibt es noch die 3 großen Propheten, Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Aber auch in anderen Büchern der Bibel, die nicht speziell als prophetische Bücher ausgewiesen sind, gibt es immer wieder Propheten, die da auftreten, zum Beispiel Elia. Zacharja, über den es heute gehen wird, tritt nach dem Exil auf, nach dem babylonischen Exil, und er wurde zwischen Oktober und November 520 vor Christi Geburt berufen, zu Beginn des Neubaus des Tempels. Also das Jerusalem war erobert worden, das Volk Israel war nach Babylon verschleppt worden, und nach diesem Exil kommt er zurück, wollen den Tempel neu bauen, und quasi zu Beginn dieses Neubaus taucht dann Zacharja auch auf. Er wirkt parallel zu Haggai, das ist ein anderer Prophet, der hat auch sein eigenes Buch in der Bibel. Und im Buch Esther, im 5. Kapitel, da in Vers 1, da ist auch ein Prophet, da steht: Und Haggai, der Prophet, und Zacharja, der Sohn des Ido, die Propheten, weissagten im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war, über die Judäa und Juda und in Jerusalem. Und das Wichtige an Zacharja und der Kern seiner Botschaft sind 7 Visionen, die er immer wieder nachts empfangen hat, quasi Träume. Und wir wollen jetzt ein paar genauere Blicke hinein in dieses Buch werfen. Mein erster Punkt ist die Entscheidung. In welcher Situation befindet sich jetzt das Volk beim Auftreten von Zacharja? 539 vor Christus eroberte König Kyros, den seht ihr da oben in der Darstellung, die nicht zeitgenössisch ist, von Persien das Babylonische Reich und gründete quasi damit das Persische Reich. Das ist das grün markierte unten. Und kurz darauf erließ er ein Dekret, das den Israeliten erlaubte, zurückzukehren und ihren Tempel wieder aufzubauen. Nach dem Buch Esra machte sich dann eine Karawane auf, um wieder nach Jerusalem zu ziehen. Dort wurde dann ein Freiluftaltar errichtet, auch das ist keine zeitgenössische Aufnahme. Und man begann mit dem Wiederaufbau der Stadt und des Tempels. Das ist ja dann schon ein bisschen umgebaut, aber so ähnlich könnte man sich den Tempel vorstellen, wie er dann wieder aufgebaut wurde. Die Bauarbeiten gerieten jedoch ziemlich kurz danach ins Stocken, da die Zurückgebliebenen, also die, die noch in Babylon weilten, und die Bewohner des Nordreiches dagegen wehrten. Also das Volk Israel hatte ja sein Königreich aufgeteilt, im Nordreich und im Südreich, und die vom Nordreich waren nicht so dafür, da die selber quasi neue Kultzentren gebaut hatten in Dan und Bet-El. Und wenn da jetzt in Jerusalem der Tempel wieder aufgebaut wird, dann ist das Konkurrenz, das ist nicht so cool. Andere Gegner waren zudem noch persische Provinzbeamte, die sich gedacht haben, wenn der Tempel jetzt aufgebaut wird, ist das wieder Zentrum, dann könnten die da rebellieren. Das ist auch nicht so toll für unser Reich, was da gerade neu entsteht. Und ja, so ist es nicht verwunderlich, dass da schon viele begannen da sich dagegen zu stellen. Und das Volk hatte aber einen Auftrag bekommen, nämlich diesen Tempel wieder aufzubauen, weigerte sich aber dann schon bei diesen kleinen Widerständen, den Plan weiterzuführen. Und die Bibel sagt, dass da quasi auch noch eine andere Komponente ins Spiel kommt, nicht nur diese Provinzbeamten oder des Nordreiches, sondern im Buch Haggai, im ersten Kapitel können wir lesen: Viel habt ihr erwartet, aber seht, es ist wenig. Und bringt ihr es heim, blase ich es weg. Warum ist das so? Spruch des Herrn, der Herrscher. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr gefallen habt an euren Häusern, ein jeder. Die Israeliten hatten also begonnen, jetzt wo die ganzen Widerstände kamen und der Tempel nicht so ganz schnell aufgebaut werden konnte, einfach ihre eigenen Häuser zu bauen. Und die Bibel sagt, dass Gott darüber zornig wurde, dass die Israeliten zuerst an sich dachten, anstatt an ihn. Gott brauchte zwar den Tempel nicht, aber er wollte ein Zeichen setzen, dass das Volk wieder an ihn denkt und durch den Tempel auch wieder an den Bund und an die Gebote, die er mit ihnen geschlossen hat, erinnert wird. Und durch die Prophetien Haggais und dann auch den Geist des Herrn, der über die Bauarbeiter kommt, beginnen quasi diese Bauarbeiten wieder von neuem. Und bei Zacharja können wir dann lesen, am 24. Tag des 11. Monats, das war der Monat Schebat, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharja, den Sohn des Berechiahu, des Sohns von Ido, den Propheten. Gottes Wort und Auftrag sprechen also in eine bestimmte Situation, nämlich diesen brachliegenden Tempel. Und der Prophet wird berufen, um konkrete Missstände anzufangen. Und im Fall von Zacharja ist das das Problem dieser Entscheidung. Die Israeliten bauen jetzt den Tempel wieder auf, Und wahrscheinlich haben sie so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben wir den Tempel aufgebaut, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren, wir sind jetzt völlig sicher. Und das bringt es aber auch mit sich, dass sie denken, okay, ja, die Fehler, die wir gemacht haben, waren vielleicht damals schlimm, jetzt aber nicht mehr oder so. Sie fallen ganz schnell wieder in ihre Fehler zurück, die sie vorher hatten. Und später kommen sie darauf, dass sie ja früher in Babylon gefastet haben, um quasi daran zu erinnern, dass sie verschleppt sind und dass der Tempel zerstört ist. Und sie kommen jetzt zu Sahara und fragen, sollen wir trotzdem weiter fasten, jetzt wo wir ja wieder in Jerusalem sind. Und Gott spricht dann durch Sahara, innerliche Umkehr ist besser als euer äußerliches Fasten. Sahara soll gleichzeitig an die anderen Propheten erinnern, die vor ihm gesprochen haben und die die Missstände angeklagt haben. Und Gott ermahnt Israel, so spricht der Herr, der Herrscher, fällt gerechte Urteile und übt Gnade und Barmherzigkeit. Ein jeder gegenüber seinem Bruder und unterdrückt nicht die Witwe und die Weise, den Fremden und den Armen. Und keiner ersinne in seinem Herzen Unheil gegenüber seinem Bruder. Sie aber haben sich geweigert, darauf zu achten, und störrisch haben sie mit der Schulter gezuckt und ihre Ohren haben sie schwerhörig gemacht, um nicht hören zu müssen. Und die Worte, die der Herr, der Herrscher, durch seinen Geist gesandt hat, durch die früheren Propheten. Es geht Gott um das Herz. Immer wieder klagen die Propheten, dass die Menschen ihr steinernes Herz doch jetzt durch eins aus Fleisch ersetzen lassen sollen. In Israel sollen Gottes und Nächstenliebe bestimmt sein. Nicht einfach nur ein äußerliches Zeichen, nicht einfach nur das Fasten, sondern wirkliche innere Umkehr. Und ich hatte schon gesagt, dass Zacharia mehrere Visionen bekommt. Und in der sechsten und in der siebten Vision, die er hat, geht es auch um die Bosheit von Teilen des Volkes. Zacharia sieht eine Schriftrolle, die über das Land fliegt. Auf ihr steht der Fluch für diejenigen, die schwören und diejenigen, die stehlen. Und in der siebten Version wird die Bosheit durch eine Frau symbolisiert, die in einer Art Messbecher sitzt, wie man ihn für Getreide benutzt hat. Und dieser Messbecher wird von geflügelten Wesen ins Land der Bosheit, also nach Babylon, zurückgetragen. Die Israeliten sollen diesen Teil ihrer Vergangenheit hinter sich lassen. Die Fehler von Gruppen des Volkes ziehen sich durch diese ganzen Prophetenbücher. Immer wieder wird geklagt, dass die Menschen sich nicht um ihre Mitmenschen kümmern und nur an sich denken. Das Volk steht nun wieder vor einer Entscheidung. Nächstenliebe oder erneute Verwerfung. Und die Israeliten denken sich, der Tempel wird gebaut und alles ist gut. Doch so ist es nicht. Die Entscheidung für Gott ist eine Weichenstellung. Es gibt aber immer wieder Momente, wo sich diese Entscheidung auch beweisen muss. Was nützt der Tempel, wenn die Armen leiden? Wie kann man schicke Häuser haben, wenn die Fremden in der Stadt keinen Platz haben? Die Propheten stellen dem Volk immer wieder solche Fragen, solche ungeklärten Fragen. Wenn dein Nächster leidet, dann ist die Entscheidung für oder gegen Gott wieder da. Das Volk, auch du, ihr seid gefordert, ich bin gefordert. Auch die Besitzenden kennen die Gesetze. Doch sie handeln nicht danach, das klagen die Propheten an. Und sie weisen die darauf hin, dass sie ihre Ohren verstopfen gegen Gottes Wort und gegen die Schreie der Nächsten. Geht es dann immer noch? Fühlen wir uns nicht auch manchmal froh, dass wir unseren Tempel haben, unsere Gemeinde? Mir geht es manchmal so. Ich bin hier in der Gemeinde, draußen ist die Welt. Die kann auch untergehen. Aber ich bin hier. Aber was ist dann mit den anderen? Ist es dann nicht meine Aufgabe, denen zu helfen, die da draußen sind? Spricht der Prophet nicht also auch zu mir? Gott will doch, dass ich auch höre und tue. Immer wieder werden wir schuldig an den anderen. Doch was kommt dann? Vielleicht eine neue Hoffnung. Gott bietet seinem Volk eine zweite Chance an. Und er verbindet es mit einer großartigen Hoffnung. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselfohlen. Und ich werde die Streitenden ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verheißt den Nationen Frieden, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch du, um des Bluts deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube. Aber über das Haus David und über den, der in Jerusalem wohnt, werde ich einen Geist der Gnade und des Friedens ausgießen. Und sie werden aufblicken zu mir, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn trauern, wie man um das einzige Kind trauert, und bitter um ihn weinen, wie man weint um den Erstgeborenen. Und im Haus des Herrn der Herrscher wird kein Händler mehr sein an jenem Tag. Zacharja kündigt hier eine neue Hoffnung für die Israeliten an. Siehe, dein König, also ein König direkt aus dem Volk, nicht ein Fremdherrscher, wie das gerade Kyros oder Darius sind und so wie sie es bisher erlebt haben. Dieser König weiß dann, dass seine Macht von Gott kommt und deswegen ist er demütig. Und es wird keinen Krieg mehr geben, da die Streitwagen und die Kriegspferde abgeschafft werden. Wenn ihr in die alten Bücher des Alten Testaments schaut, Könige und Richter, da werdet ihr immer Stellen finden, wo es darum geht, dass es Kriegsgerät gibt, dass es Pferde aus Ägypten importiert werden, und Gott wendet sich eigentlich immer dagegen. Und er sagt jetzt durch die Propheten, irgendwann wird die Zeit kommen, wo er das alles auch nicht mehr brauchen wird. Das geschundene Land wird wieder Frieden erfahren können. Eine neue und glückliche Zeit wird anbrechen. Und wenn wir uns jetzt die Verse nochmal so anschauen, irgendwie kommen die auch uns bekannt vor, oder? Zacharja wird an die 30 Mal im Neuen Testament zitiert. Die ersten Christen sahen diese Hoffnung, die da aufscheint, in Jesus erfüllt. Ein Herrscher, der Frieden bringt und auf einem Esel einzieht. Das ist der Einzug in Jerusalem. Das Blut des Bundes ist die Erlösungstat am Kreuz. Und ebenso weist auch der Durchbohrte auf die Kreuzigung hin. Und Jesus sah sich auch selbst als diesen Messias, indem er die Händler aus dem Tempel trieb und so ein Zeichen setzte, dass sein Friedensreich angebrochen war, das Friedensreich, von dem Zacharja gesprochen hatte. Das beginnt nun. Er ist der neue König, ein König aus Israel. Und er wird wiederkommen und in Gerechtigkeit regieren. Er beginnt seine Herrschaft hier und er wird sie auch verenden. Und von dieser noch viel größeren Hoffnung hören wir dann im letzten Kapitel von Zacharja. Mein dritter Punkt, eine noch größere Hoffnung. Das letzte Kapitel Zacharjas beschreibt Jerusalem in der Endzeit. Eine noch viel größere Hoffnung als bisher wird aufgezeigt. Und der Herr, mein Gott, wird kommen. Alle Heiligen werden bei ihm sein. Und an jenem Tag wird kein Licht sein, und was kostbar ist, wird erstarren, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Ohne Wechsel von Tag und Nacht, auch zur Abendzeit wird Licht sein, und an jenem Tag wird lebendiges Wasser ausgehen von Jerusalem. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde, an jenem Tag wird der Herr einzig sein, und sein Name wird einzig sein. Und alle, die übrig bleiben von all den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um sich niederzuwerfen vor dem König, dem Herrn der Herrscher und um das Laubhüttenfest zu feiern. Was für eine Vorstellung! Gott selbst wird unter den Menschen wohnen und die Stadt wird ein Segen für alle, wie frisches Wasser, und es wird Frieden sein. Die anderen Völker, die Israel mal angegriffen haben, werden mit Israel zusammen beten und Gott feiern. Das Laubhüttenfest, was hier im Text beschrieben wird, ist ein Erntefest, aber auch eine Feier, die an die Wüstenwanderung erinnert, die die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten vor sich hatten. Alle Völker werden sich also an Gott freuen, dass er sie aus ihrem eigenen Ägypten, aus ihrer eigenen Gefangenschaft befreit hat und dass er sie so gesegnet hat. Schon Jesaja hatte die Prophezeiung, dass einmal alle Völker in Jerusalem anbeten werden. Und auch in der Offenbarung des Johannes wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen. In der dritten Vision Zacharjas, die im zweiten Kapitel seines Buches beschrieben wird, war schon eine Verheißung für Jerusalem ausgesprochen worden. Und die musste für damalige Ohren äußerst seltsam klingen. Und ich blickte auf und sah hin und sie, ein Mann. Und in seiner Hand war eine Messschnur. Und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu vermessen und zu sehen, was wohl seine Breite und was wohl seine Länge wäre. Und sie, als der Bote, der durch mich redet, hinausging, kam ihm ein anderer Bote entgegen. Und er sagte zu ihm, lauf, rede zu diesem jungen Mann da. Jerusalem soll ein offener Ort bleiben, wegen der Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde für Jerusalem, Spruch des Herrn, zu einem Feuerwall ringsum. Und in seiner Mitte werde ich herrlich sein. Kommt uns auch irgendwie wieder bekannt vor, oder? Im letzten Buch der Bibel, der Johannes-Offenbarung, sieht Johannes einen Engel, der das neue Jerusalem vermisst. Und weiter heißt es dann dort im Text, und ihre Tore werden niemals geschlossen, nicht bei Tag und Nacht. Nacht wird es dort keine mehr geben. Für die damaligen Menschen eine unglaubliche Provokation. Eine Stadtmauer bedeutete Schutz und Sicherheit. Nachts wurden die Tore geschlossen, dass keine Diebe und Feinde in die Stadt gelangen. Und bei Tag musste man sich an diesen Toren anmelden. Und nun sollte das alles wegfallen? Offene Tore für alle? Ja, denn Gott selbst will in dieser Stadt wohnen. Und er will selbst auch dort für Licht sorgen. Es wird keine dunklen Stellen mehr in dieser Stadt geben, keine Feinde mehr, die man abwehren muss. Ewiger Frieden wird dort sein. Das ist die große Hoffnung, die Gott durch die Propheten spricht. Alte Feindschaften werden begraben, Waffen werden unnütz und es werden Freude und Friede herrschen. Also, Ende gut, alles gut? Ich glaube, dass wir auch bei so einer Prophezeiung in die Gefahr geraten können, uns dann einfach wieder mal auf uns selbst zu konzentrieren. Wir haben jetzt eine schöne Prophezeiung, da können wir jetzt abwarten, dass sie sich erfüllt und wir müssen eigentlich nichts mehr machen. Am Ende wird ja alles gut werden. Egal. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Denn damals sind wir wieder bei dem ersten Punkt dieser Predigt angelangt. Die Aussicht auf einen Tempel oder das neue Jerusalem darf uns einfach nicht dazu verleiten, dass wir uns ausruhen. Vielmehr sollten wir auch auf diese Hoffnung, die Gott uns durch die Propheten gibt, antworten. Die Frage ist jetzt, wie? Jesus greift das im Neuen Testament in der Frage nach dem höchsten Gebot wieder auf. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist ihm aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir können ihn in Liebe antworten und seine Liebe weitergeben. Es geht darum, Nächstenliebe zu tun, dem anderen zu helfen, wo ich sehe, dass er Hilfe braucht. Durch die Hoffnung, die die Propheten und der Rest der Bibel uns aufzeigen, gibt es uns Freude und Freiheit, unser Leben neu auszurichten. Die Prophezeiungen zeigen uns auf, wo das Leben gerade schiefläuft. Sie geben uns Kraft, neue Wege zu gehen und Probleme anzugehen. Nicht so, wie man das früher oft gedacht hat, okay, wir haben jetzt diese Prophezeiung oder wir sagen einfach, am Ende wird alles gut. Wir müssen nicht so viel machen. Nein, das heißt nicht, dass wir stehen bleiben. Die neuen Hoffnungen können wir uns an Gottes Plan erinnern und uns fragen lassen, was wir eigentlich ändern können. Wohlwissend, dass wir auch nicht alles ändern können. Wir sind nicht Gott. Aber kleine Schritte können wir gehen, mit Gottes Hilfe. Und so können wir mit Zachariah und der alten Kirche in den Ruf einstimmen. Freue dich, Tochter Zion, juble laut, Jerusalem. Dein König kommt. Wir wissen, dass unser König wiederkommen wird. Und das gibt uns Kraft. Amen.